Es freut mich, dass wir unser Studium fortsetzen können über das Thema Freunde für Gott gewinnen. Wir haben heute den Untertitel Die Menschen mit den Augen Jesu sehen. Ja, Jesus möchte, dass seine Kinder strahlen wie des Himmels Glanz. Und er sagt das so in Matthäus Kapitel 13, Vers 43. Dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne in ihres Vaters Reich. Warum sollen die Gerechten leuchten wie die Sonne in des Vaters Reich? Weil es Gottes Wunsch ist, dass an die ganze Welt die Erkenntnis kommt der Wahrheit. Die Wahrheit ist das Einzige, was den Geist frei macht, weil es gibt nur eine Sache, die den Geist gefangen nimmt, und das ist der Glaube an eine Lüge. Für die Wahrheit kam Christus und wurde geboren, damit er für sie zeugt. Für die Wahrheit wird der Heilige Geist gegeben, damit die Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Nun, wie soll Gott dargestellt werden in dieser Welt? Wie soll man Menschen zu Freunden Gottes machen, wenn Gott so einen schlechten Ruf hat? Und wir haben gesehen, dass dieser schlechte Ruf nicht nur dadurch stammt, dass die Menschen in einer schlimmen Situation geboren sind, sondern dass die, die ja dieses Licht sein sollen in der Welt, letztendlich Finsternis sind. Eurethalben wird Gottes Name gelästert unter den Heiden. Jesus sah die Menschen aus dem Blickwinkel der Gerechtigkeit. Er sah den Menschen aus dem Blickwinkel der Realität. Er sah den Selbstbetrug in seiner eigenen Gemeinde, wie er es in Offenbarung 3, 14 bis 22 beschreibt. Diesen Betrug, der sagt, ich bin reich, dabei bist du arm. Ich bin gesund, dabei bist du krank und zerbrochen. Du bist frei, dabei bist du ein Gefangener. Du denkst, du bist sehend, dabei bist du blind. Du denkst, du bist unabhängig, dabei bist du unterdrückt. So sah Jesus die Menschen. Und es gibt keinen Unterschied unter ihnen. Wir sind alle so geboren und können nicht anders als es so sehen von dem Zustand her, wie wir geboren sind. Aber diesen Zustand zu zeigen, diesen Zustand den Menschen zu erklären, dafür braucht Gott eine Gemeinde. Und diese Gemeinde muss aber dafür sie selbst zunächst die Irrtümer austun, in denen sie drin ist. Und der erste Irrtum, den wir heute besprechen wollen, in dem wir schauen wollen durch die Augen Jesu, ist, dass Gottes Gesetz unbekannt ist. Wir müssen durch Jesu Augen sehen, wie ist das Gesetz zu verstehen? Warum gibt es, wo sich doch das Gesetz selbst erklärt, nicht eine klare, einheitliche Sicht der Dinge? Gottes Gesetz ist unbekannt. Dann würde ich natürlich die Sünde, denkt man, ist ein Zustand, der Mensch sei nur Materie, Jesus sei nicht Mensch gewesen, das Kreuz entferne nur die Folgen, nicht die Ursache, Vollkommenheit sei nicht möglich. Das heißt, die Reformation ist notwendig, weil die Lüge in uns muss mit der Wahrheit ersetzt werden, so dass wir eines Tages leuchten wie der Sonne Glanz mit einer klaren Verkündigung des Gesetzes Gottes, dass wir wissen, wie es zu verstehen ist, was es sagt. Sünde klar definiert, Natur des Menschen klar definiert, Problem des Menschen klar definiert, innere Befreiung durch den Erlöser und die Demonstration im eigenen Leben, dass das alles funktioniert hat, dass die Wahrheit in uns völlig frei gemacht hat, die Liebe Gottes zu leben und zu verkündigen, während wir am allermeisten zu Unrecht behandelt werden. So, schauen wir uns an die zwei Berge. Schauen wir uns an die zwei Bündnisse. Das eine, der kommt vom Berg Sinai, und ich habe jetzt hier den Berg der Seligpreisungen genommen. Warum hat Gott das Gesetz gegeben oder Christus, weil Christus ist ja derselbe, der auf dem Berg Sinai mit Donner spricht und es ist derselbe, der hier als Mensch zu den Jüngern spricht. Ist ein und dieselbe Person. Nur, dass er hier die Menschheit noch dazugefügt hat. Warum gibt es den alten Bund? Warum gibt es den Berg Sinai? Warum konnte Gott nicht anfangen mit dem Berg der Seligpreisungen? Was ist der Grund des Berges Sinai? Dort wurden die Gesetze gegeben. Dort spricht Christus persönlich die 10 Gebote und er rabt sie mit seinem Finger auf die Steintafeln. Er gibt dort alle Zeremonialgesetze, die die Opfer und die Reinheitsgebote betreffen. Und er gibt dort Landesgesetze, die Rechtsprechung, wie sie funktionieren soll im Land, die Handhabung des Erbes der 12 Stämme, die Königsrechte und so weiter. Alles wird in dieser Tora, die Jesus dem Moses gibt, beschrieben. Warum? Weshalb wurde das überhaupt eingeführt? Was ist der Zweck des alten Bundes, nur damit man ihn dann wieder aufhebt? Weil wir sehen Jesus auf dem Berg der Seligpreisungen. Und er legt jetzt das Gesetz aus. Er sagt, ich bin nicht gekommen, Matthäus 5 bis Kapitel 7, ich bin nicht gekommen, das Gesetz aufzuheben, sondern das Gesetz zu erfüllen. Das heißt, er ist gekommen, es ins Herz zu schreiben. In wessen Herz? Nun, ihr könnt raten. In wessen Herz kam Jesus, das Gesetz zu schreiben? Nun, in sein eigenes. Die Bibel sagt, das Gesetz ist in ihm geschrieben und er kam, um den Willen seines Vaters zu tun. Hier ist der Gott, der vom Himmel mit Donnerstimme die Dinge sagt. Und hier ist der, der den Menschen zu sich addiert, um ihm das Gesetz ins Herz zu schreiben. Weil was nutzt es, wenn das Gesetz außerhalb des Herzens geschrieben ist? Das Zeremonialgesetz, die Opfer und die ganzen Reinheitsgebote werden erfüllt in dem, was Christus tut. Er ist derjenige, der das, was hier im Bild, im Schatten gesagt wurde, in sich selbst erfüllt. Und da er ja der zweite Adam ist, der König, er wurde als König geboren, gibt er auch die Landesgesetze des himmlischen Königreichs wieder. Alles in einer Predigt auf dem Berg der Seligpreisungen. Dort spricht Jesus zu den Menschen und er sieht sie an, so wie sie wirklich sind. Und er sagt, selig sind, die da geistig arm sind. Sie dachten, sie sind geistig reich. Nein, der erkennt, dass er eine Not hat. Und er sagt, selig sind, die reines Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Es gibt nur eine Bedingung, um frei zu werden. Und das ist ein reines Herz. Ein reines Herz. So, das sind die zwei Bündnisse. Und der Apostel Paulus macht klar, dass das eine nur ein Schatten ist und nicht die Realität. Aber warum gibt es überhaupt den Schatten? In Hebräer Kapitel 10, wir werden es nachher nochmal sehen, Vers 1 sagt es so deutlich, denn das Gesetz hat den Schatten von den zukünftigen Gütern, nicht das Wesen der Güter selbst. Welches Gesetz? Das ganze Gesetz, was hier gegeben wurde. Es hat einen Schatten. Es ist nicht die Realität. Das ist die Realität. Das ist das, wo die Tatsache tatsächlich stattfindet, der Befreiung und der Erlösung. In Galater Kapitel 4 versucht das der Paulus sehr schön in einem Bild zu erklären und ich denke, das Bild ist so bedeutend, dass wir es lesen sollen. Denn es steht geschrieben, ab Vers 22 Galater 4, dass Abraham hatte 2 Söhne, einen von der Magd, den anderen von der Freien. Aber der von der Magd war, ist nach dem Fleisch geboren, der aber von der Freien ist, durch die Verheißung geboren. Die Worte bedeuten etwas, denn das sind die zwei Testamente, eines von dem Berg Sinai, das zur Knechtschaft gebiert, welches ist die Hagar. Denn Hagar heißt in Arabien der Berg Sinai und kommt überein mit Jerusalem, das zu dieser Zeit ist und ist dienstbar mit seinen Kindern. Das heißt, das ist immer noch Jerusalem, das jetzt dienstbar ist. Es war ja damals unterordnet den Römern. Aber das Jerusalem, das droben ist, das ist die Freie. Die ist unser aller Mutter. Denn es steht geschrieben, sei fröhlich, du Unfruchtbare, die du nicht gebierst, und brich hervor und rufe, die du nicht schwanger bist, denn die Einsame hat viel mehr Kinder, denn die den Mann hat. Wir aber, liebe Brüder, sind Isaak nach der Verheißung Kinder. Aber gleich wie zu der Zeit, der nach dem Fleisch geboren war, verfolgte den, der nach dem Geist geboren war, also geht es jetzt auch. Genau das ist es, was durch die Schrift geht. Immer der vom Fleisch geboren ist, verfolgt den, der vom Geist geboren ist. Es gibt noch nie eine Umkehr des Ganzen. Es wird noch nie einer, der vom Geist geboren ist, der das Leben Jesu trägt, den Heretiker verfolgen, ihn zensieren oder ihm etwas verbieten. Das wird nie geschehen. Nur der nach dem Fleisch ist, verfolgt den, der nach dem Geist geboren ist. Aber was sagt die Schrift? Stoß die Magd hinaus mit dem Sohn, denn der Magdsohn soll nicht erben mit dem Sohn der Freien. So sind wir nun, liebe Brüder, nicht der Magdkinder, sondern der Freien. So in ganz einfachen Worten. Warum hat Jesus den Berg Sinai gemacht? Warum hat er diese ganzen Gesetze gegeben? Nun, es gibt einen einzigen Grund dafür. Und er beschreibt die Bibel auch in Galater besonders und auch sonst, dem Menschen seinen Zustand zu zeigen, seinen inneren Zustand. Den Menschen zu zeigen, dass er ein Gefangener ist. Weil Paulus sagt hier in Kapitel 5, so besteht nun in der Freiheit, damit Christus befreit hat, und lasset euch nicht wiederum in das knechtische Joch fangen. Was ist das knechtische Joch? Ist doch nicht das Gesetz, wie die meisten es interpretieren. Das Gesetz bringt nur das knechtische Joch zum Vorschein. Weil wenn du ein Gesetz auf steinernen Tafeln hast, kannst du es nie halten. Wenn du ein Opfertier bringst für die Vergebung deiner Sünden, ist es null und nichtig, weil es hat ja in sich nichts, was dich befreien kann. Und wenn du dich an die äußeren Gesetzesregeln hältst, der Rechtsprechung, nutzen sie dir auch nichts. Wir sind Knechte geboren und das Gesetz offenbart nur unsere Knechtschaft. Deshalb sagt Paulus in Römer Kapitel 7, ich bin durchs Gesetz, dem Gesetz gestorben. Ich bin durchs Gesetz, dem Gesetz gestorben. Ja, er ist durch das Gesetz, ist er bewusst worden seiner Gefangenschaft und konnte jetzt sehen, aha, ich brauche einen Erlöser. Ich brauche ein neues Leben. Weil ich kann diese Gesetze, diese Gebote nie einhalten. Der alte Bund sollte ein Zeugnis sein der Knechtschaft, dass keiner, solange das Gesetz außerhalb von seinem Herzen ist, es nicht halten kann. Man liest in Kapitel 5, wie deutlich er sagt, in Vers 18, regiert euch aber der Geist, so seid ihr nicht unter dem Gesetz, das heißt, ihr seid nicht Gesetzesübertreter, ihr seid nicht vom Gesetz verurteilbar. Und in Vers 23 wieder solche ist das Gesetz nicht. Das heißt, die Früchte des Geistes sind ein Beweis der Freiheit, weil wir nie mehr gegen das Gesetz sind. Welche aber Christus angehörigen, die kreuzigen ihr Fleisch samt den Lüsten und Begierden. Also was kreuzen sie? Das Gesetz? Nein, sie kreuzigen ihr Fleisch. Weil das Gesetz bringt ja nur hervor, dass sie ein Fleisch haben, dass sie Gefangene sind, unfrei geboren. So wir im Geist leben, so lasset uns auch im Geist wandeln. So lasst uns das klar machen. Der Berg Sinai, der alte Bund, alle Gesetze, die Gott gegeben hat, inklusive die 10 Gebote, solange sie nicht geschrieben sind auf die Herzenstafeln, sind sie ein Beweis unserer geborenen Sklaverei. Deshalb müssen wir aus der Sklaverei heraus zu der Freiheit der Kinder Gottes kommen. Deshalb möchte ich, weil wir ja die Diskussion haben über Ansteckung, über die Reinheitsgebote, ob sie heute noch gelten oder nicht, weil manche kommen und sagen, würden wir heute genauso nach den Reinheitsgeboten des Volkes Israel leben, dann wären wir gesund. Nun lasst uns das ein bisschen näher anschauen. Und ich möchte, dass ihr zu Hause studiert und dass euch klar wird. Es gibt in der Bibel rein, und das steht gleich mit heilig. Und es gibt unrein, das steht gleich mit unheilig. Und Gott hat Tiere genommen, um das zu veranschaulichen, dass der Mensch es versteht. Wann hat er die reinen und unreinen Tiere eingeführt? Gleich nach dem Sündenfall. Gleich nach dem Sündenfall bestimmt Gott, welches ein reines Tier ist, weil dieses Tier sollte ein Bild sein für den reinen Menschen. Es durfte deshalb gegessen werden, weil es sollte ja auch als Opfer geopfert werden. Und die unreinen Tiere, die durften nicht gegessen noch geopfert werden, weil sie stellten den unreinen Menschen dar. Das haben viele verstanden. Auch der Petrus, als er aufgerufen wird, dreimal in der Vision zu schlachten die unreinen Tiere, sagt er, ich habe noch nie was Unreines gegessen. So, das heißt, er verstand, dass das auf die Heiden gepolt war. Er verstand, dass sie die Heiden als unrein ansehen. So, die reinen und unreinen Tiere sind ein Bild für den reinen und den unreinen Menschen, den heiligen und den unheiligen Menschen. Deshalb ist das Bild auch nie veränderlich, egal über wie viel Zeit es hinausgeht. Das heißt, das Essen eines unreinen Tiers bleibt dasselbe Bild, egal wann. Wenn heute jemand das Unreine isst, beweist er nur, dass er innerlich unrein ist. Weil das sind Bilder, die sich nie verändern können, weil es gibt nur rein und unrein, es gibt nichts anders. Und jetzt haben wir Menschen, die so aussehen und Menschen, die so aussehen. Und wir wissen aber, dass alle Menschen unrein geboren sind. Also sind sie alle vergleichbar mit oder werden sie im Bild dargestellt mit den unreinen Tieren und sie müssen rein werden. Der gesund ist, hat keinen Hinweis auf die Unreinheit, aber der krank ist, bekommt einen Hinweis, dass etwas in ihm nicht stimmen müsse. So lasst uns klar machen, die Tiere sind nur ein Bild. Deshalb können sie auch nicht verändert werden. Es kann nie dazu kommen, dass ein unreines Tier plötzlich ein reines wird. Deshalb bleibt das Bild, und Tiere sollte man sowieso nicht essen, aber man hat es damals getan, weil auch das Essen war eine Identifikation. Man sollte aus dem unreinen Zustand, man sollte das Reine essen, man sollte das aufnehmen. Deshalb ist ja das Opfer Christus, deshalb ist er der Reine, den man essen muss. Er ist das Manna vom Himmel. Es muss eins werden mit uns. Essen bedeutet Assimilation, Aufnahme, Gleichwerden. Ich glaube, wir haben das, was Gott uns vermitteln wollte in der Schrift durch das Gesetz und durch das Rein und Unrein wahrscheinlich nicht einmal an der Oberfläche versucht oder verstanden, dass wir es begreifen können. Deshalb wird es Zeit, weil wir müssen jetzt am Ende der Tage ganz genau wissen, was richtig ist, was falsch ist, was rein, was unrein ist, was heilig und was unheilig ist. So, schauen wir uns doch die Reinheitsgebote an in Levitikus. Können Sie gucken in der ganzen Bibel, warum gibt Gott solche Gebote? Warum macht er so allgemeine, sichtbare, zum Alltag gehörende Dinge zu einem Problem? Zum Beispiel, es war ein Problem, wenn eine Frau ein Kind gebar und sie war 7 Tage unrein, wenn es ein Junge war, weil der am 8. Tage beschnitten wurde. Und dann musste sie sich 33 Tage reinigen von der Unreinheit der Geburt und musste dann nach 40 Tagen ein Brandopfer und ein Sündopfer bringen. Wozu? Was tat sie falsch? Ist es Sünde, ein Kind auf die Welt zu bringen? Dass du ein Sündopfer und ein Brandopfer bringen musst danach? Wenn es ein weibliches Kind war, dann war sie 14 Tage unrein, weil es gibt ja keine Beschneidung bei den Mädchen. Und sie musste sich 66 Tage reinigen von der Unreinheit der Geburt. Und nach 80 Tagen, musste sie ein Opfer bringen. Was ist falsch an einem Kind, an einer Frau, dass sie ein Kind gebiert? Haben wir das kapiert? Jesus sagt, wenn du an der Haut etwas kriegst, und es wurde Aussatz genannt, es war wahrscheinlich ein Ekzem, irgendein Ulkus war zu der Zeit, oder ist ein Aussatz. Es war ein sichtbares Zeichen einer Unreinheit. Aber es gab auch Aussatz, der rein war. Wenn du von oben bis unten weiß warst mit Aussatz, wurdest du nicht ausgeschlossen, du warst rein. Wieso? Der dieses sichtbare Zeichen an seiner Haut hatte, das unrein war, der musste ausgeschlossen werden. War er nicht heilbar? Doch, er war heilbar. Aber wenn er zurückkam, musste er beweisen, dass er rein ist. Und dann musste er ein Opfer bringen, ein Sündopfer und ein Brandopfer. Wieso? Und dann nimmt Gott die Geschlechtsorgane und sagt, hat ein Mann einen Ausfluss, dann ist alles, was er berührt, wird unrein. Und wo er hinspuckt. Und er muss 7 Tage sich reinigen nach der Heilung. Und dann das Brandopfer und das Sündopfer bringen. Tut der Mann das, weil er will? Warum hat er einen Ausfluss? Der spontane Samenerguss im Schlaf, wo du dich hinsetzt oder wird unrein. Du musst dich reinigen mit Wasser. Und schaut euch die ganzen Reinheitsgebote an. Man durfte zu einem Toten nicht hinausgehen. Man musste dann mit der Asche der roten Kuh wurde dann mit Wasser vermengt und alles wurde durch diese Asche der roten Kuh gereinigt. Mit Wasser. Deshalb, als Jesus kam und mit Nikodemus sprach, sagte er, ihr müsstet von oben geboren werden, aus Wasser und Geist. So haben wir die Bilder verstanden, was Gott uns offenbaren wollte. Und dann die Menstruation der Frau. Warum ist sie unrein? Wenn sie 7 Tage hat und die Periode aber länger geht, dann bleibt sie so lange unrein, bis der Ausfluss aufhört, bis die Periode aufhört. Alles, was sie berührt oder worauf sie sich hinsetzt, besser gesagt, wo sie sitzt, ob es ein Sattel ist und du setzt sie auf den Sattel, wird auch unrein. Und am 8. Tage, wenn sie rein war, musste sie ein Opfer bringen. Sündopfer und Brandopfer. Warum? Was hat das alles zu tun mit Ansteckung oder mit Reinheit? Ging es Gott darum, dass er wollte, dass sich keine Seuche verbreitet? Schaut euch die ganzen Gesetze an, studiert sie und fragt euch, warum wird auch der unrein, der das, was der andere berührt hat, unrein? Wie legt Jesus diese Gebote aus, die er selbst gegeben hat? Er legt sie völlig anders aus, als wir sie verstehen. Wieso sind wir so unverständnisvoll über das, was hier steht? Sagte nicht David, in Sünde hat mich meine Mutter geboren? Wieso in Sünde? Weil jede Frau gibt einem Kind das, oder bringt das Kind so zur Welt, aber sie gibt und sie gebiert einen Toten. Sie gebiert was Unreines, weil sie gibt von sich und von ihrem Mann beides Unreines weiter. Das muss gereinigt werden. Weil es kommt doch aus einem Christen kein reines Kind auf die Welt. Alles, was aus dem Innersten unseres Herzens passiert, ist unrein. Alles. Dieses Gebot wollte doch nur deutlich machen, dass etwas in uns unrein macht, ohne dass wir das dafür können. Was kann die Frau dafür? Dass sie ein Kind kriegt, dass sie eine Menstruation hat, dass ein Mensch einen spontanen Samenerguss hat, ein Mann, oder dass ein Aussatz entsteht. Ist die Krankheit eine Folge einer freien Entscheidung oder ist es die Folge einer Gefangenschaft? Nun, unter den Gläubigen denkt man, es ist die Folge einer freien Entscheidung, weil man denkt, man ist alle frei. Nein, meine Lieben, wir sind alle geboren in Sklaverei. Das hat Jesus ganz deutlich gesagt in der Synagoge in Nazareth. Aber dafür hätten sie ihn auf der Stelle getötet. Schauen wir uns doch Jesus an. Er ist die Erfüllung des Gesetzes. Weil das Gesetz hatte nur den Schatten. Es hat nur auf die Befreiung hingewiesen. Also es hat auf die Gefangenschaft hingewiesen und auf denjenigen, der die Befreiung bringt. Weil das Gesetz kann niemanden lebendig machen und kann niemanden befreien. Deshalb berührt Christus die Aussätzigen. Er geht in ein Haus, in welchem sich Tote befinden. Er berührt die Toten, er lässt sich von den blutflüssigen Frauen berühren. Und das haben ihn viele berührt, die unrein waren. Er wäscht sich nicht die Hände vor dem Essen. Er spricht und isst mit den Samaritern, den Unreinen. Warum hat Jesus keine Angst vor äußerlicher Verunreinigung? Doch ganz deutlich, wer innen rein ist, kann von außen nicht unrein werden. Jesus wurde geboren als Sohn Gottes. Er ward als Mensch zur Hälfte von seinem Vater und zur Hälfte von seiner Mutter. Und er lebte aus der Wahrheit des Sohnes, weil von vornherein hat er die sündige Natur nie benutzt. Deshalb war Christus immer rein. Somit konnte er nie etwas Falsches denken, eine falsche Entscheidung treffen, etwas Falsches tun. Weil die kann man nur tun aus dem Selbstbetrug. Wer in der Wahrheit ist, kann nichts Falsches tun. Das ist die Realität. Wäre Adam und Eva nie in die Idee gekommen, eine Lüge zu glauben, hätten sie nie essen können. Sie hätten nie eine falsche Entscheidung treffen können. Weil so wie uns Gott gemacht hat, können wir nie sündigen und etwas Falsches tun. Aber jetzt haben wir alle diese sündige Natur und Jesus hat sie auch aufgenommen. Aber da er sie nie benutzt hat, war er immer rein. Er konnte nie unrein werden. Er sagt das so deutlich in Markus Kapitel 7 und dort sagt er ab Vers 14. Und er rief zu sich das ganze Volk und sprach zu ihnen, höret mir alle zu und vernehmet's. Also heißt, er hat eine große öffentliche Aufklärung gemacht und gesagt, es ist nichts außer dem Menschen, das ihn könnte gemein, also das heißt unrein machen, so es in ihn geht. sondern das von ihm ausgeht, das ist, das den Menschen unrein oder gemein macht. Hat jemand Ohren zu hören? Der Hörer. Es gibt also nur eine einzige Möglichkeit, unrein zu sein, nämlich von innen. Da Jesus innen rein war, konnte er durch nichts von außen unrein werden, obwohl er die sündige Natur trug, welche er jedoch nie benutzte. So Jesus hat ganz klar gemacht, Unreinheit kann nur aus dem Herzen kommen. Nirgendwo anders her. Damit ist ja auch Krankheit nicht eine Frage der Freiheit, sondern ein Ausdruck der Gefangenschaft. Jetzt nehme ich mich. Wer innen rein ist, kann von außen nicht unrein werden. Was wollen wir reinigen? Ich bin geboren mit dieser Lüge. Und ich muss sie kreuzigen. Das sagt mir die Schrift. Und ich brauche ein neues Leben, das Leben Jesu, das mich frei macht, weil es verbindet mich wieder mit meinem Vater, mit der Quelle des Lebens, mit der Quelle der Wahrheit. Und jetzt aus dem Leben Jesu kann ich somit wie viel falsche Entscheidungen treffen? Nichts Falsches denken, keine falsche Entscheidung treffen, nichts Falsches tun. Ich kann nie unrein werden von außen. Wenn ich innen rein bin, kann mich von außen nichts unrein machen, obwohl ich die sündige Natur trage, welche ich jedoch nicht mehr nutze. Wollen wir das uns zu Herzen führen? Wollen wir die Menschen mit den Augen Jesu sehen oder mit den Augen der Philosophie und der Wissenschaft? Weil in den Augen der Philosophen und der Wissenschaft ist der Mensch nicht ein Sklave, er hat einen freien Willen. In den Augen der Psychologie kannst du selbst entscheiden über dich. All das stimmt nicht. Der alte Bund will beweisen, dass wir Sklaven geboren sind. 4000 Jahre hat Gott gewollt, den Menschen die Augen auftun, dass sie im Glauben lebten an den, der das Leben ihnen brachte und die Freiheit von der sündigen Natur. Nicht vom Gesetz, wie die Menschen das interpretieren. Aber wenn man es klar nimmt, wenn ich nie mehr was Falsches tun kann, weil ich ja in der Wahrheit bin, dann bin ich auch im Gesetz, nie mehr unter dem Gesetz. Dann tue ich nichts, was gegen das Gesetz sein könnte. Weil ich bin jetzt im Einklang mit dem, wie Gott alles gemacht hat. Weil jetzt lebe ich in der Freiheit des Kindes Gottes durch das Leben Jesu. Aber wenn wir die Menschen nicht mit den Augen Jesu sehen, wenn wir ihnen nicht einen Erlöser bringen, der sie aus der Gefangenschaft befreit, dann ist das kein Erlöser. Dann ist Religion eine Unterdrückung und das war das, was das Gesetz im alten Bund zeigen sollte. Es sollte zeigen, dass du es nicht halten kannst. Es sollte zeigen, wie schlimm es ist, dass du ein Sklave bist. Wollen wir das zu Herzen nehmen, dass wir die Menschen anschauen, die wir Freunde machen wollen mit Gott, weil ich kann nur jemanden mit Gott befreunden, wenn Gott für ihn der Befreier ist aus der Sklaverei. Deshalb bin ich dankbar für die Krankheit. Deshalb bin ich dankbar für all die Unfähigkeiten, die ich auch in meinem Leben sehe. Ich bin dankbar, dass ich sehe diese Lüge, die in mir noch nicht ganz kaputt ist. Aber ich habe den festen Glauben, dass durch Gottes Gnade ich dahin kommen kann. Ja, deshalb können die Leute nicht glauben, dass wir vollkommen werden, weil sie nicht wissen, wo die Unreinheit weggemacht werden muss und die Reinheit hinkommen muss. Der Glaube an die Lüge macht uns unrein. Der Glaube an die Wahrheit macht uns rein. Deshalb sagt Jesus, ich bin die Wahrheit. Alles, was wir aus der Wahrheit tun, ist rein. Alles, was wir aus der Lüge tun, ist unrein. Einfacher kann ich es nicht erklären. Und das hat Gott versucht, in aller Einfachheit zu tun, mit den vielen Gesetzen, nur damit die Menschenaugen aufgehen. Und was passiert heute? Wir vermischen immer noch und sagen, nein, der alte Bund, die alten Gesetze. Nein, sie sind ein Beweis der sündigen Natur. Deshalb wollen wir die sündige Natur kreuzigen, damit wir diese Gesetze nicht mehr brauchen, die uns darauf hinweisen. Weil wir leben ja jetzt im Gesetz. Das Gesetz wird in unser Herz geschrieben, so wie es Jesus in seins geschrieben hat. Das ist die Botschaft, die wir haben an die Welt. Weil jetzt wird alles eng. Die Menschen wird die Freiheit weggenommen. Und wir bieten ihnen an, die Freiheit in Christus. Weil man hat nur eine Not, weil man die Lüge glaubt, dass man äußerlich etwas verändern will. Wir können die äußeren Dinge lassen, wie sie sind, wenn wir innerlich rein sind. Wenn wir aber innerlich nicht rein sind, dann müssen wir das Außen verändern. Deshalb wird die Botschaft des Evangeliums so eine schöne Botschaft sein. Der Befreiung aus dem Joch der sündigen Natur. Gott möge uns helfen, diese Diener Gottes zu werden. Die Klarheit und Wahrheit, die den Menschen tatsächlich so sehen, wie er ist. Amen.